willkommen beim Wildcast, dem Coaching-Podcast für alle, die mehr wollen als nur Erkenntnis, nämlich richtig, wirklich echte Veränderung. Wenn dich Persönlichkeitsentwicklung, NLP und systemisches Coaching interessieren, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich bin deine Gastgeberin Susanne Lapp, die Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Gemeinsam mit meinem Team biete ich systemische NLP- und Coaching-Ausbildungen, Familienaufstellungen und Coaching. Und mit über 500 Coaching-Stunden im Jahr gehöre ich zu den meistgebuchten Coaches des Landes. Und das seit Jahren. In der letzten Wildcast-Folge hast du Paula kennengelernt, eine Coaching-Klientin, die früh lernen musste, sich um alles und jeden zu kümmern. Ein Muster, das sie tief geprägt hat und das sie bis heute begleitet. So sehr, dass ihr Körper irgendwann streikte und sie gefährlich nah an einem Burnout vorbeischrammte. In dieser Folge erfährst du jetzt, wie Paula es geschafft hat, diese alten Prägungen hinter sich zu lassen, und zwar mit Hilfe eines der kraftvollsten Formate des systemischen NLP. Ich liebe ihn tatsächlich supermäßig sehr, dem systemischen Reimprint. Ich nehme dich mit in den Coachingraum und zeige dir Schritt für Schritt, wie Paula und ich mit diesem Format gearbeitet haben. Das ist zum einen super wichtig für dich, wenn du an eigenen Mustern arbeiten willst und wenn du vielleicht mit einem Coach auch einmal ein solches prägendes Muster wirklich auflösen möchtest, dass du dich auf das Muster vorbereiten kannst. Und natürlich, wenn du als Coach den systemischen Reimprint deiner Toolbox hinzufügen möchtest, ist die Folge auch wie für dich gemacht. Ich zeige dir nämlich wirklich Schritt für Schritt, wie wir mit diesem Format gearbeitet haben und wie in der Folge Paula heute nicht nur ihre Grenzen klarer spürt, sondern sie auch im Berufsalltag ruhig und souverän kommunizieren kann. Neue Aufgaben übernimmt sie nur noch, wenn klar ist, welche anderen dafür zurückgestellt werden. Du erinnerst dich, sie hat bisher immer überall Ja geschrien, hat sich jedes Projekt aufpacken lassen, bis ihre Partnerschaft in der Schieflage war, ihre Kinder sie nur noch von Fotos kannten, wenn man es mal metaphorisch ausdrücken will. Und wie gesagt, wenn du also beim Hören spürst, Mensch, sowas würde mir auch mal gut tun, und dich da eben wiedererkennst bei diesen alten Mustern, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei, wildwechsel-nlp.biz. Da findest du alle Infos zu den persönlichen Coachings. Buch dir gerne eins und fühl dich schon bald besser. Ich begleite dich, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf deinem Weg zurück zu dir. Und wenn dir der Wildcast insgesamt gefällt und du noch keine Bewertung dagelassen hast, dann freue ich mich riesig über deine Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo du den Wildcast hörst. Denn das hilft nicht nur mir, sondern eben auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und jetzt lass uns gemeinsam eintauchen in die Geschichte von Paula. Und vielleicht entdeckst du dich ja an der einen oder anderen Stelle wieder. Lass uns mit einem Rückblick auf die Folge 44 beginnen. Da hatte ich dich eben mitgenommen in das Coaching mit Paula. Du erinnerst dich, HR-Beauftragte, die völlig am Ende ihrer Kräfte war. Sie fühlte sich ausgelaugt, leer, gefangen im Funktionieren und überhaupt nicht mehr verbunden mit sich selbst. Und sie brachte diesen Zustand eben auf den Punkt mit den Worten: Ich wollte es immer allen recht machen und habe mich dabei selbst verloren. Und dieses Muster kenne ich von so vielen meiner Coaching-Klienten, die sich wirklich abrackern im Job, immer dem Chef es recht machen, den Kunden es recht machen, dafür sorgen wollen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, zu Hause, in der Partnerschaft, den vielleicht alternden Eltern gegenüber und sich dabei eben selber aus den Augen verlieren. Und wir fanden auch gemeinsam raus, woher diese Überforderung kommt. Es ist nämlich ein altes Muster aus der Kindheit. Paula war nämlich gerade einmal 8 Jahre alt, als sie begann, mehr Verantwortung zu übernehmen, als eigentlich auf Kinderschultern gepackt werden sollte. Ihre Eltern waren beide junge Ärzte, noch in der Facharztausbildung, deswegen selten zu Hause, so dass Paula sich mit 8 schon um den Haushalt kümmerte, ums Kochen, Putzen und um den kleinen Bruder. Und so wurde sie zur kleinen Erwachsenen und war eben mehr mit ihren Aufgaben als mit sich beschäftigt. Und wenn du jetzt sagst, naja, so war es bei mir eigentlich nicht. Meine Eltern haben sich schon um das Essen gekümmert. Ich war mehr so eine Art Vertraute von Mama. Das ist die zweite Form von diesem Muster, dass man nicht im tatsächlichen Tun die Rolle der Eltern übernimmt, sondern mehr psychologisch. Man wird zum Kummerkasten von Papa, man wird zur Vertrauten von Mama. Das äußert sich manchmal mit Sätzen wie, du bist mein Sonnenschein, wenn ich dich nicht hätte, wenigstens du verstehst mich, auf dich kann ich mich immer verlassen, du bist da, wenn ich jemanden brauche. Klingt erstmal gut, ist aber auch mehr Verantwortung, als ein Kind tragen kann. Ein Kind sollte nicht in die Beziehungsschwierigkeiten, in die finanziellen Schwierigkeiten, in die Herausforderungen im Job der Eltern einbezogen sein. Kinder sollten sich um Spielen, Hausaufgaben und ihre Freunde kümmern. Und dieses Muster, diese Rollenumkehr hat eben einen Namen, nämlich Parentifizierung. Da steckt das Wort Parent drin, Elternteil. Wenn man es etwas zugänglicher formulieren möchte, kann man auch von Rollenumkehr sprechen. Und gemeint ist eben, dass die Kinder beginnen, sich um die Eltern zu kümmern. Also man könnte sagen, Kind sein gegen Verantwortung, Anerkennung gegen Leistung. Und dieser Tausch wirkt eben ein Leben lang. Wenn man ihn einmal, ich sage immer, auf der Festplatte installiert hat, dann läuft das Programm. Mein Rechner macht einmal die Woche ein Update. So sind wir eben leider nicht. Wenn wir einmal unsere Programme in der Kindheit installiert haben, dann laufen die durch, bis wir sie als Erwachsene mal reprogrammieren. Das machen wir beim NLP Reimprint. Und so war das eben auch bei Paula. Was sie als Kind gelernt hatte, setzte sie als Erwachsene fort, nämlich immer verfügbar sein, immer zuständig sein, immer sich für alles verantwortlich fühlen und dabei die eigene Belastbarkeitsgrenze völlig aus den Augen verlieren. Dabei entstehen Glaubenssätze, die wir bei Paula in der letzten Folge rausgearbeitet hatten, lauteten eben, ich muss mich um alles kümmern, ich bin dafür verantwortlich, dass es allen gut geht. Wenn ich nicht funktioniere, kommt das Donnerwetter und vor allem auch besser, ich wäre nicht da. Diese Sätze, diese Glaubenssätze waren für das Kind, das Paula war, überlebenswichtig. Sie halfen ihr, sich an ein Umfeld anzupassen, das eben wenig Raum ließ für eine echte Kindheit. Doch heute lebt Paula längst nicht mehr bei ihren Eltern und doch haben diese alten Zuschreibungen immer noch Macht. Sie bestimmen, wie sie sich fühlt, wie sie handelt, wie sie sich selbst wahrnimmt. Und genau hier knüpft jetzt die heutige Folge an, denn jetzt zeige ich dir, wie Paula es geschafft hat, genau diese Zuschreibungen hinter sich zu lassen. Und wie sie eben mit Hilfe des systemischen Reimprints erst eine neue innere Realität für sich erschaffen konnte und dann sich auch im Büro viel besser abgrenzen könnte. Also sich wieder spürt und nicht mehr ständig verfügbar sein muss. Und als Paula eben nach unserer letzten Session wieder in mein Coaching-Studio kam, merkte ich sofort, da hatte sich etwas bewegt. Susanne sagte sie nämlich kaum, dass sie saß, ich habe mir unsere letzte Coaching-Sitzung noch oft durch den Kopf gehen lassen. Und ich habe in den letzten 2 Wochen so viele Situationen erlebt, in denen ich gespürt habe, wie diese alten Glaubenssätze tatsächlich oft eigentlich ständig in mir aktiv sind. Zum Beispiel, wenn ich im Job noch spät abends eine Präsentation für meinen Chef vorbereitet habe, obwohl ich längst Feierabend hatte, wenn ich meinen Mann und die Kinder bemuttere und hinter ihnen herräume, obwohl ich sie schon tausendmal gebeten habe, es selbst zu machen, wenn ich ans Telefon gehe, obwohl es gerade überhaupt nicht passt, nur weil meine Mutter anruft und ich mich dann von ihr 45 Minuten zutexten lasse, obwohl ich eigentlich gerade überhaupt keine Zeit habe. Sie atmete tief durch. Okay, fragte ich. Und was macht das mit dir, wenn du dir dabei selbst zusiehst, wie du dich und deine Kapazitäten so völlig überforderst? Paula schaute mich an, richtig aufgewühlt. Also dann schwanke ich zwischen Wut auf mich, Trauer darüber, dass es immer noch so ist und eben diesem ganz, ganz tiefen Wunsch, endlich etwas zu verändern. Und deshalb habe ich mich auch wirklich auf unseren heutigen Termin gefreut. Okay, also ich hatte einen klaren Coaching-Auftrag von Paula. Wenn du bei mir die Ausbildung gemacht hast, die Coaching-Ausbildung, weißt du, dass das für professionelles Arbeiten ganz, ganz wichtig ist. Kein Coaching ohne Auftrag, weil wenn wir als Coaches oder du als NLPler mit den Tools, die wir haben, versuchen, andere Menschen zu verändern, ohne dass die uns dafür beauftragt haben, ist es einfach übergriffig. Das gilt es natürlich auf alle Fälle zu vermeiden, wenn man ethisch sauber arbeitet. Deswegen kein Coaching ohne Auftrag. Aber hier war er da und deswegen habe ich natürlich sofort zu Paula gesagt, wunderbar, dann lass uns doch gleich anfangen. Ich hatte dir ja schon vorgeschlagen, dass wir heute mit dem Reimprint arbeiten wollen. Soll ich dir zunächst noch einmal erklären, wie dieses Format funktioniert? Das bejahte sie und so haben wir dann gleich losgelegt. Also begann ich zu erklären, der systemische Reimprint ist einfach gesagt eine Neuprägung. Denn das Wort Reimprint meint genau das. Imprint ist eine Prägung und ein Reimprint ist eben eine Neuprägung einer alten Erfahrung. Und wieso ist dieser Reimprint so bedeutsam? Weil wir damit vor allem diese Erfahrungen in unserem Leben meinen, die sich tief in unser System eingebrannt haben. Und das sind eben vor allem die berühmten ersten Male. Also die Erfahrungen, wenn wir etwas zum allerersten Mal in unserem Leben erleben. Warum ist das so einprägend? Weil wir dann das erste Mal als eine Art Blaupause für alle Male danach nehmen. Wir glauben, so ist das eben. So funktioniert die Welt. Und ich gebe Paula einige Beispiele für die ersten Male. Denk nur an den ersten Kuss, den ersten Sex, den ersten Liebeskummer, den ersten Urlaub ohne Eltern, das erste selbstverdiente Geld, das erste Auto. All das bleibt uns besonders lebendig in Erinnerung. Und eben nicht, weil es so viel anders ist als die Male, die danach kommen werden, sondern weil es eben das erste Mal ist. Und dann, wenn der erste Kuss wunderbar war, dann entsteht vielleicht der Glaubenssatz in uns, Küssen ist das Schönste der Welt. Wenn wir es eher schrecklich und peinlich fanden, entsteht in uns vielleicht der Glaubenssatz, Küssen macht keinen Spaß oder sogar Nähe ist gefährlich. Und genau so verhält es sich auch mit den Prägungserfahrungen, die wir in unserer Kindheit in unserem Elternhaus gemacht haben. Natürlich wissen wir heute aus der Erwachsenenperspektive, dass es statistisch kompletter Unsinn ist, basierend auf einer Grundgesamtheit 1 eine allgemeingültige Regel aufstellen zu wollen. Aber so machen Menschen das eben. So machen wir das eben in unserer Kindheit. Und deswegen sind so viele frühe Prägungen im Hier und Jetzt nicht mehr hilfreich, sondern sie schränken uns ein, weil wir sie basierend auf völlig falschen Annahmen gebildet haben. Dann ließ ich einen Moment Stille, ließ sie das einmal verdauen und sagte dann eben, und genau darum geht es beim systemischen Reimprint. dass wir diese ersten Prägungserfahrungen, wenn sie uns im Hier und Jetzt einschränken, aufspüren und mit neuer Bedeutung versehen, und zwar mit einer Bedeutung, die uns zukünftig unterstützt, statt uns einzuschränken. Macht das bis hierhin Sinn für dich? Paula nickte und gleichzeitig sah ich, wie so ein Fragezeichen in ihrem Gesicht auftauchte. Was ist los? Fragte ich. Ja, aber was ist denn, Susanne, wenn ich diese erste Prägungserfahrung gar nicht kenne? Wenn ich gar nicht genau weiß, wann dieses einschränkende Muster, dieser Glaubenssatz in mir entstanden ist? Das ist kein Problem, beruhigte ich sie. Auch wenn dein bewusster Verstand es nicht weiß, dein Körper erinnert sich. In deinem Körper ist alles gespeichert. Und das wirst du auch ganz schnell merken, auch wenn du es dir vielleicht jetzt schlecht vorstellen kannst. Hast du denn Lust, es mal auszuprobieren? Paula nickte. Also, fuhr ich fort, du hattest dich ja dafür entschieden, dass du heute mit diesem zentralen Glaubenssatz »Ich bin immer für alles verantwortlich« arbeiten möchtest, weil dich eben dieser Satz am stärksten einschränkt. Und wenn ich dich jetzt einlade, dich mal in eine solche Situation reinzuversetzen, wenn deine Mutter dich mal wieder am Telefon zutextest, obwohl du ganz viele andere wichtige Sachen auf dem Zettel hast oder dein Chef dir Dinge auf den Schreibtisch packt, die nicht deine sind. Spür einmal in dich rein, wo in deinem Körper spürst du diesen Glaubenssatz, diesen Ich bin immer für alles verantwortlich. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und vielleicht auch einen Glaubenssatz hast, der dich sehr einschränkt, lade ich dich ein, spür doch auch mal in dich rein. Stell dir so eine Situation vor, wo du den spürst, wo der dich einschränkt. Und dann spür mal, wo in deinem Körper spürst du diesen Glaubenssatz. Weil wir spüren die eben immer im Körper, weil unser Körper ist eben unser Archiv für ungefähr alles. Kann man sich erstmal schlecht vorstellen, funktioniert dann aber wirklich sehr, sehr zuverlässig. So war das auch bei Paula. Paula dachte nämlich kurz nach und dann legte sie sich ihre Hand an den Hals und sagte, Hier fühlt es sich an, als würde sich alles zuschnüren, wie ein richtig dicker, fetter Kloß im Hals. Siehst du, bestätigte ich sie, dein Körper weiß ganz genau, wo dieser Glaubenssatz sitzt. Und wir sind uns sicher einig, ein kleines Baby kommt nicht auf die Welt und hat einen Kloß im Hals bei dem Gedanken, dass es jetzt Verantwortung übernehmen muss. Das wird wohl nicht der Fall gewesen sein. Das heißt, irgendwann zwischen damals, als du auf die Welt gekommen bist, und heute muss dieses Körpergefühl, in deinem Fall eben dieser Kloß im Hals, zum allerersten Mal in deinem Körper entstanden sein. Und genau dieses erste Mal, das suchen wir jetzt. Macht das bis hierhin Sinn für dich? Versicherte ich mich bei Paula. Sie nickte. Gut, dann erläutere ich dir jetzt, wie wir dieses Körpergefühl nutzen, um die Ursprungssituation, also wann du das erste Mal diesen Kloß im Hals gespürt hast, zu finden. Und wie machen wir das jetzt, wollte sie als nächstes wissen. Ich erklärte ihr, das machen wir wie folgt. Ich werde dich gleich bitten, dass du dir eine Hand genau dorthin legst, wo du diesen Kloß im Hals spürst. Wir NLPler nennen das einen Suchanker setzen, denn genau dieses Körpergefühl und nur dieses Körpergefühl werden wir nutzen, um in deiner Erinnerung zurückzugehen. Und dann möchte ich dich bitten, dass du dir deine Vergangenheit wie einen langen Faden vorstellst. Ein Bindfaden vielleicht, der von deinem Körper nach hinten in einer geraden Linie wegläuft. Im NLP nennen wir so eine Vorstellung der Zeit, ein Bild der Zeit, auch Timeline, also persönliche Zeitlinie. Und dann stellst du dir vor, das machen wir dann auch im Gehen, dass du dich langsam rückwärts auf der Timeline zurückbewegst, immer weiter zurück in die Vergangenheit und immer dann, wenn du diesen Kloß in deinem Hals besonders deutlich spürst, gibst du mir ein Stichwort. sowas wie Vorstandspräsentation, Streit um die Wohnzimmereinrichtung etc. Die Stichworte schreibe ich auf eine Karte und lege sie dann an die Stelle in der Timeline, die für dich so besonders prägnant sind. Und wir gehen so lange zurück, bis wir an den Punkt kommen, wo du dieses Gefühl, diesen Kloß im Hals, zum allerersten Mal gespürt hast, wo er also entstanden ist. Weil da hat eben diese Prägungserfahrung stattgefunden. Diese Situation, aus der dein Glaubenssatz entstanden ist, ich muss mich immer um alles kümmern. Ich schaute Paula an. Soweit alles gut nachvollziehbar, fragte ich sie. Sie nickte und fragte dann, okay, und was machen wir dann, wenn wir diese Prägungssituation gefunden haben? Ich erklärte ihr, dann schauen wir, wer an dieser Szene beteiligt war. Also, wer hat damals etwas getan, was er eigentlich nicht hätte tun sollen? Oder wer hat etwas nicht getan, was er hätte tun sollen? Zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind anschreit, tut etwas, was sie nicht tun soll. Ein Vater, der dabei wegschaut, unterlässt etwas, was er eigentlich tun soll. Und in den meisten Fällen sind es eben wichtige Bezugspersonen, die etwas tun, was sie nicht tun sollen oder unterlassen, was sie tun sollen, weil kleine Kinder sich fast ausschließlich innerhalb der Familie aufhalten. Paula nickte. Und dann machen wir etwas, das wir im NLP und im systemischen Arbeiten Bodenanker legen nennen. Das klingt erstmal ziemlich fancy, ist aber sehr einfach. Wir nehmen also Zettel, schreiben die Namen der beteiligten Personen darauf, Mama, Papa, Oma, wer eben dabei war bei dieser Prägungserfahrung. Und diese Bodenanker legst du dann so auf den Boden, wie es deinem inneren Bild entspricht, mit deinem inneren Erleben als Kompass. Ich erklärte weiter, warum machen wir das? Weil wir dadurch sichtbar machen, wie die innere Haltung der Beteiligten in deiner Wahrnehmung war und welche systemischen Dynamiken damals gewirkt haben. Von wem der Auftrag kam, dich immer um alles zu kümmern? Diesen Auftrag hatten wir ja schon das letzte Mal rausgearbeitet. Falls du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, mehr über Aufträge und wie Aufträge zu Glaubenssätzen werden wissen willst, dann hör dir gerne nochmal die Folge 44 an. Da habe ich das ausführlich dargestellt, was wir unter Aufträgen und Projekten im Kontext von Parentifizierung verstehen und wie sie dann zu Glaubenssätzen werden. Zu Paula gewandt fuhr ich fort und dann kommt der wichtigste Teil der Veränderungsarbeit. Wir geben diese Aufträge zurück und die kindlichen Projekte, die beenden wir. Und wenn es sinnvoll ist, versorgen wir die beteiligten Personen noch mit Ressourcen, also mit allem, was sie damals gebraucht haben, damit sie sich dir gegenüber hätten anders verhalten können. Und wenn du von denen ein anderes Verhaltensangebot bekommen hättest, hättest du andere Glaubenssätze gebildet. Paula nickt. Am Ende bilden wir dann neue stärkende Glaubenssätze, Glaubenssätze, die dich zukünftig tragen werden und eben nicht belasten. Und mit diesen stärkenden Glaubenssätzen kehren wir dann über die Timeline wieder zurück in die Gegenwart. Soweit alles nachvollziehbar. Paula nickt, sagt hier und da noch ein bisschen abstrakt, aber ich bin überzeugt, gleich wenn wir es machen, wird es noch deutlicher werden. Da hat sie natürlich völlig recht. Also, bevor wir loslegen, kläre ich trotzdem noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt mit Paula. Wenn wir gleich in der Ursprungssituation ankommen, also in der Szene, in der dein Glaubenssatz »Ich bin immer für alles verantwortlich« entstanden ist, dann schauen wir nicht nur, welche Aufträge du übernommen hast oder welche Projekte du aus Fürsorge gestartet hast, sondern wir achten auch darauf, ob du an dieser Stelle etwas übernommen hast, das ich Fremdgefühle nenne. Fremdgefühle, Paula runzelt die Stirn, was war das nochmal? Der Begriff geht zurück auf Bert Hellinger, erkläre ich ihr. Bert Hellinger ist der Begründer der modernen Aufstellungsarbeit. auch wenn man sicher vieles an ihm kritisieren kann. Das Konzept der Fremdgefühle ist sehr hilfreich. Ihm fiel nämlich auf, dass wir von unseren Vorfahren nicht nur Sprichwörter oder Gewohnheiten übernehmen, sondern eben auch Gefühle. Und zwar Gefühle, die eigentlich zu deren Leben gehören, aber eben nicht zu unserem. Ein Beispiel: Eine Frau verliert im Zweiten Weltkrieg ihren Mann und trägt über Jahre hinweg eine tiefe, unbearbeitete Trauer in sich. Und diese Trauer wird nie geheilt und diese Frau wird für den Rest ihres Lebens schwarz tragen und nie wieder einen anderen Mann anschauen. Und zwei Generationen später sitzt dann ihre Enkelin im Coaching und sagt: Ich bin oft traurig, völlig ohne Grund. In meinem Leben ist eigentlich alles gut, aber ich fühle mich immer traurig. Und in der gemeinsamen Arbeit zeigt sich dann, sie trägt die Trauer ihrer Großmutter in sich, über eben die verlorene große Liebe. Und zwar nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus einer tiefen, unbewussten Liebe zur Familie. Als würde ihr System sagen, wenn du traurig bist, dann bist du Oma näher. Dann gehörst du zu uns. Ich schaute Paula an und sagte eben, und wenn wir in deiner Ursprungsszene spüren, dass auch bei dir solche übernommenen Gefühle mit im Spiel sind, dann werden wir sie benennen und eben an den Absender zurückgeben. Nicht aus Ablehnung, sondern aus Würdigung. Denn jedes Gefühl darf dorthin zurück, wo es entstanden ist. Es muss dich nicht mehr belasten. So begannen wir dann mit der eigentlichen Arbeit. Ich bat Paula aufzustehen, denn den systemischen Reimprint mache ich am liebsten tatsächlich wirklich im Raum. Man kann ihn auch nur in Anführungsstrichen in der Vorstellung machen, aber mit richtig wirklich echten Bodenankern ist er meistens gerade für Anfänger besser nachvollziehbar. Also, wir markierten einen Punkt im Raum als Gegenwart und einen weiteren Punkt auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes als Moment ihrer Zeugung. Dazwischen ihre biografische Zeitlinie, ihre persönliche Timeline. Ich bat sie, sich auf den Punkt der Gegenwart zu stellen und sich zu erinnern, wo im Körper spürst du diesen Kloß im Hals? Hatte natürlich schon ein bisschen ein Hinweis darauf, wo sie das wohl spüren mag. Und sie legte wieder genau die Hand dorthin, wo sie eben schon hingelegt hatte, nämlich auf diese Stelle am Hals. Der Suchanker war also gesetzt. Und dann bat ich sie, in kleinen Schritten rückwärts zu gehen, entlang ihrer Timeline, Schritt für Schritt für Schritt zurück in die Vergangenheit. Und jedes Mal, wenn sie den Kloß besonders deutlich spürte, sollte sie mir ein Stichwort geben. So gingen wir los. Nach wenigen Schritten blieb sie stehen. Ich fragte, wo bist du gerade innerlich? Sie antwortete, als ich den neuen Job bekommen habe, bat mich mein Chef, ein Sonderprojekt zu übernehmen. Obwohl ich gerade erstmal einen Überblick über das hätte bekommen müssen, was ich eigentlich auf dem Tisch hatte. Ich wusste, ich hätte Nein sagen sollen, aber ich bekam keinen Ton raus, habe einfach nur genickt. Ich notierte nur das Stichwort Chef, die Jahreszahl 2022 und platzierte den Bodenanker auf der Timeline, wo wir gerade standen. Wir gingen weiter zurück. Der nächste Stopp, das war wieder ein paar Schritte weiter hinten. Da sagte Paula, hier bin ich 33, unser erster Sohn ist gerade geboren. Meine Schwiegermutter ist unangekündigt zu Besuch. Sie schnappt sich das Baby, geht mit ihm spazieren, ohne mich zu fragen. Ich will protestieren, aber ich bekomme keinen Ton raus. Im Gegenteil, ich stehe auf, backe einen Kuchen, richte das Gästezimmer her und habe sogar noch die Hemden für meinen Mann gebügelt. Wir gingen noch weiter zurück auf der Timeline. Eine weitere Szene zeigte sich aus der Studienzeit. Paula wohnte damals in einer WG und sie war diejenige, die immer das Klo putzte, einkaufte, kochte. Wenn jemand das Geld nicht überwies, legte sie es aus. Alles funktionierte, weil sie funktionierte. Und als dann eines Abends eine WG-Konferenz einberufen wurde, weil sie eben mal über Absprachen sprechen wollten, da war es wieder so. Sie bekam keinen Ton raus und hat sich danach weiter um alles gekümmert. Nachdem ich auch dafür den Bodenanker gefertigt habe mit dem Stichwort und der Jahreszahl, gingen wir weiter zurück und plötzlich blieb Paula stehen. Sie begann zu zittern und eine Träne lief über ihre Wange. Ich fragte, wo bist du jetzt? Sie antwortete, ich bin 14. Es ist meine Konfirmation. Ich hatte mich wirklich auf diesen Tag gefreut. Aber einen Tag vorher sagte meine Mutter, dass sie noch einen Dienst im Krankenhaus hat und dass ich deswegen alleine das Haus putzen und alles vorbereiten soll für die Gäste. Und dass ich deshalb auch nicht, wie alle anderen Jugendlichen, am Vorabend zur Feier in den Gemeindekeller gehen dürfte. Sie schluckte. Als ich etwas einwenden wollte, fauchte sie mich an. Wenn du noch einen Ton sagst, blase ich die gesamte Konfirmation ab. Ich habe eh Besseres zu tun. Sie sagte leise, da ist dieser Kloß, ich spüre ihn ganz, ganz deutlich, so dick, dass ich kaum Luft bekomme. Aber wir waren noch nicht ganz da, ein letzter Schritt fehlte. Und so gingen wir weiter zurück und landeten in der Grundschulzeit. Paula war zu einem Kindergeburtstag eingeladen, auf den sie sich sehr gefreut hatte. Aber meine Mutter sagte, dass ich erst mein Zimmer aufräumen musste und dass ich sowieso nicht hingehen könnte, weil das Geschenk zu teuer wäre und weil mein kleiner Bruder, der damals erst wenige Wochen alt war, dann ja ganz alleine wäre. Also musste ich alleine mit meinem Bruder zu Hause bleiben und mich um den Bruder und mein Zimmer kümmern. Und während sie das sagte, fing sie bitterlich an zu weinen, zitterte wirklich am ganzen Körper wie Espenlaub, weil sie sagte, und ich merke, wie wahnsinnig große Angst ich vor meiner Mutter hatte, dass meine Mutter mich weiter anschreit oder vielleicht sogar mir eine Ohrfeige gibt. Und da war sie eben, diese ursprüngliche Prägungserfahrung, der erste Moment, in dem dieser Kloß in Paula in ihrem Hals entstanden war. In dem eben die Erfahrung abgespeichert wurde, meine Bedürfnisse zählen nicht, ich bin nur dann irgendwie interessant, wenn ich funktioniere und wenn ich schweige. Also wir waren angekommen am Anfang des Musters, das sie jetzt seit Jahrzehnten begleitete und das ich jetzt endlich wandeln durfte. Und so fertigte ich Bodenanker an für Paula und für ihre Mutter. Paula legte die Bodenanker so aus, wie es ihrem inneren Bild entsprach. Die Mutter lag ihr direkt gegenüber. Also ich nenne das immer das High-Noon-Feeling. Ihr kennt das aus den Western. Wenn sich zwei auf der Dorfstraße vom Saloon gegenüberstehen, systemisch ist das eigentlich immer ein Hinweis auf einen Konflikt. Und so konfrontativ wurde die Mutter platziert. Paula, und zwar natürlich nicht Paula, wie sie heute ist, sondern Paula als 7-Jährige entsprechend direkt vor ihr. Außerdem haben wir noch einen Bodenanker für die sogenannte Metaposition. Ich nenne die auch gerne die Helikopterposition markiert. Die Helikopterposition ist immer dann gut, wenn es emotional zu viel zu werden droht, wenn ich meinen Klienten mal aus der Situation rausziehen, NLPler sagen, dissoziieren möchte, um die emotionale Temperatur etwas runterzufahren. Als wir die Bodenanker ausgelegt hatten, erklärte ich Paula, dass wir nun mit dem sogenannten Stellvertreterphänomen arbeiten würden. Ein Prinzip, das wir eben aus den systemischen Aufstellungen, aus den Familienaufstellungen kennen. Wir können es noch nicht hundertprozentig erklären, aber es ist wissenschaftlich gut belegt, dass es funktioniert, auch wenn es wie gesagt nicht klar ist, warum es funktioniert. Also, wenn wir uns auf einen dieser Bodenanker stellen und uns eben vorstellen, wir sind diese Person, bekommen wir relevante Informationen über deren Gefühle, Gedanken und Impulse. Und das eben nicht, weil wir Schauspielern, sondern weil wir auf welchen Weg auch immer relevante Informationen aus dem Feld bekommen. Also auch wenn ich dann für Paulas Mutter stehe, obwohl ich ja Paulas Mutter überhaupt nicht kenne, kann ich eben relevante Aussagen über ihre Gefühle und Befindlichkeiten treffen. Paula hatte auch schon an Aufstellung teilgenommen, sie war damit also vertraut. Ich fragte sie, in welchen Bodenanker sie zuerst treten wolle. Und sie sagte, ich würde gerne in mein jüngeres Ich gehen und geh du doch bitte in meine Mutter. Gesagt, getan. Ich bat Paula, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich mit ihrem jüngeren Selbst zu verbinden. Ich selbst trat in den Bodenanker der Mutter und spürte sofort, mir als Mutter geht es nicht gut. Ich als Mutter fühle mich müde, erschöpft und gleichzeitig auch voller Wut. Ich bin neidisch auf meine Tochter, weil die eben heute so viel hat, was ich als Spätaussiedlerin in meiner Kindheit nicht hatte. Aufwachsen in einem sicheren Land, vergleichsweise materieller Wohlstand, unbeschwerte Zeit im Kindergarten. Und da fiel mir eben ein, dass ich ja auch, als ich selber Kind war, also ich in der Position von Paulas Mutter, musste ich mich ja auch schon um meine jüngeren Geschwister kümmern, weil ja mein Vater eben auch nicht da war. Und tief in mir drin war so ein leiser, gehässiger Gedanke, der sich dachte, warum soll meine Tochter es besser haben als ich? Auch ich musste in meiner Kindheit alles machen, aufräumen, mich um meine jüngeren Geschwister kümmern. All das spürte ich im Stellvertreterfeld der Mutter. Aber bevor ich das aussprach, bat ich Paula zuerst zu erzählen. Wie geht es dir in diesem Moment an diesem Platz in deinem jüngeren Ich? Wenn ich mit Bodenankern und im Einzelcoaching arbeite, lasse ich gerne immer meinen Klienten, meine Klientin zuerst erzählen, damit die sich eben nicht durch meine Wahrnehmung beeinflusst fühlen, weil häufig haben die Klienten eben den Eindruck, da ich halt mehr Erfahrung habe, wäre meine Wahrnehmung irgendwie besser als ihre. Das ist sie natürlich in aller Regel so pauschal nicht und deswegen lasse ich immer den Klienten den Vortritt beim Schildern der Wahrnehmung. Und so begann Paula dann zu erzählen, eben von der Angst, die sie da in ihrem 7-jährigen Ich spürte, dass die Mutter wieder böse wird, dass die Mutter wieder sie anschreien könnte. Sie sprach davon, dass sie sich auf diesen Kindergeburtstag sehr gefreut hatte und dass sie es natürlich sehr ungerecht fand, dass sie stattdessen das Zimmer aufräumen musste. Und gleichzeitig war da eben der Wunsch, es der Mutter leichter zu machen. Sie spürte eben auch die Überforderung der Mutter in einem letzten Endes fremden Land. Sie waren ja als Spätaussiedler aus Sibirien erst vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen. Die Mutter mit der Facharztausbildung überfordert. Also Paula fand es zum einen wahnsinnig ungerecht, war wütend, war traurig über diese Ungerechtigkeit, aber spürte eben auch die Trauer und die Überforderung in ihrer Mutter. Nachdem Paula all das ausgesprochen hatte, teilte ich mit ihr, was ich auf dem Bodenanker der Mutter gespürt hatte. Dann tauschten wir die Plätze, also ich trat jetzt in den Bodenanker der 7-Jährigen und Paula entsprechend in den Bodenanker der Mutter. Und wieder nahmen wir uns einen Moment Zeit, um uns einzufühlen. Und als ich Paula fragte, was sie dort als Mutter wahrnahm, sagte sie, ich fühle Ähnliches wie du eben, aber vor allem ist da diese riesige Traurigkeit in mir. Ich weiß gar nicht, wo sie herkommt. Und dieses große Gefühl von Ungerechtigkeit, dass meine Tochter etwas erleben darf, was ich nie hatte. Ich bat Paula, wieder aus dem Bodenanker zu treten. Und auch ich verließ meinen Platz. Wir standen nun beide wieder im Hier und Jetzt. Ich erklärte ihr, was sich in meinen Augen zeigte. Eben der übernommene Auftrag, kümmere dich, von der Mutter und ein altes Gefühl der Traurigkeit, das offensichtlich gar nicht zu ihr gehörte. Ich fragte Paula, ob sie bereit wäre, diese Dynamik jetzt aufzulösen. Als sie dem zustimmte, bat ich sie erneut, auf ihren Bodenanker zu treten, und dann ließ ich sie den Satz sprechen: Mama, von dir kam der Auftrag, kümmere dich um alles, sei für alles verantwortlich. Paula nickte. Ja, das fühlt sich genau stimmig an, sagte sie. Okay, dann lass uns jetzt diesen alten Auftrag zurückgeben, schlug ich ihr vor. Und ich reichte ihr ein Rückgabekissen, das diesen symbolischen Akt greifbarer macht. Rückgabekissen sind einfach schwere Kissen, die ich immer mit Aquariumsand fülle, die, wie gesagt, symbolisch dafür da sind, diese Rückgaben zu unterstreichen. Also spür nochmal in dich hinein, fragte ich sie, wo in deinem Körper sitzt dieser Auftrag? Sie spürte in sich hinein und sagte dann, der sitzt auch im Herzen. Und so bat ich sie, sich vorzustellen, wie dieser Auftrag aus ihrem Herzen in das Kissen fließt, energetisch. Und dann lud ich sie ein, diesen Auftrag zurück an ihre Mutter zu geben. Und sie sagte, Mama, diesen Auftrag habe ich von dir übernommen. Ich habe ihn getragen aus Liebe zu dir. Nun gebe ich ihn dir zurück. Und sie legte dieses Kissen auf den Bodenanker ihrer Mutter. Sie atmete erleichtert aus. Das fühlt sich echt gleich viel, viel leichter an, sagte sie. Und ich schlug ihr einen neuen Satz vor, einen Satz, der aus dem Heute kommt. Ab sofort entscheide nur noch ich, wann und um wen ich mich kümmere. Sie wiederholte diesen Satz dreimal und ihre Augen begannen richtig zu leuchten. Und ich sagte zu ihr, und von dir kam offensichtlich der Auftrag, halte den Mund. Wenn ich irgendwas sagen wollte, was dir nicht gepasst hat, hast du mich manchmal richtig angeschrien oder deine Augen haben zumindest böse gefunkelt und für mich war klar, ich sollte die Klappe halten. Und auch dieser Auftrag steckt bis heute in meinem Körper, nämlich als fetter Kloß in meinem Hals. Und diesen Auftrag gebe ich dir jetzt auch zurück. Und wieder gab ich ihr ein Rückgabekissen. Sie ließ diesen Auftrag, halt den Mund, symbolisch, energetisch aus ihrem Hals in das Rückgabekissen fließen und legte dann das Kissen zurück an den Platz ihrer Mutter. Und auch hier gab ich ihr einen neuen Glaubenssatz, schlug ich ihr einen neuen Glaubenssatz vor und ich entscheide neu, ab sofort werde ich meinen Standpunkt vertreten, ab sofort schweige ich nicht mehr. Ja, das fühlt sich sehr, sehr gut an, sagte sie. Okay, fuhr ich fort. Dann lass uns jetzt noch diese Traurigkeit, die du da so spürst und die sicherlich nicht nur deine ist, bearbeiten. Du erinnerst dich, wir hatten über die Fremdgefühle gesprochen. Spür mal in dich hinein, ob sich der folgende Satz für dich stimmig anfühlt. Mama, ich habe oft gespürt, wie traurig du warst. Und weil ich dich trotz allem sehr, sehr lieb habe, habe ich es versucht, es dir leichter zu machen. Ich habe versucht, dir deine Traurigkeit abzunehmen. Und so ist deine Traurigkeit auch bei mir gelandet. Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, liefen ihr wieder Tränen über die Wangen. Ja, flüsterte sie, genau so ist es. Das habe ich eben oft auch gespürt. Und ich lud sie ein, dann frag doch jetzt mal innerlich deine Mutter, Mama, willst du überhaupt, dass ich diese Traurigkeit für dich trage? Paula spürte in sich hinein und schüttelte dann entschieden den Kopf. Nein, sagte sie. Nein, das will sie tatsächlich trotz allem nicht. Und so bat ich sie, einen weiteren Satz zu sprechen. Einen, der die Traurigkeit wieder dorthin bringt, wo sie hingehört. Nämlich, Mama, irgendwie ist deine Traurigkeit bei mir gelandet, weil ich versucht habe, es dir leichter zu machen. Aber das hat nicht funktioniert. Du warst trotzdem traurig. Und deshalb gebe ich dir diese Traurigkeit jetzt zurück. Und wieder bat ich Paula, in sich hineinzuspüren. Sag mal, Paula, wo in deinem Körper sitzt denn diese Traurigkeit? Wieder im Herzen, sagte sie. Wieder gab ich ihr das Rückgabekissen und lud sie ein, die Traurigkeit aus ihrem Herzen in das Kissen fließen zu lassen und sie symbolisch ihrer Mutter zurückzugeben, also das Rückgabekissen auf den Bodenanker zu legen. Paula atmete tief aus, noch tiefer als zuvor. Das hat jetzt richtig gut getan. Es fühlt sich an, als wäre eine bleiernde Last aus meinem Körper verschwunden. Ich nickte. Und dann sagte sie, wow, ich kriege jetzt nicht nur viel, viel besser Luft, sondern es fühlt sich insgesamt so unfassbar viel leichter an. Prima, sagte ich, dann lass uns die Reise zurück in die Gegenwart beginnen. Paula stellte sich also auf ihre Timeline und begann, Schritt für Schritt für Schritt wieder in die Zukunft zu gehen, also Richtung Gegenwart, mit ihrem neuen Glaubenssatz im Gepäck. Ab sofort entscheide nur noch ich, wann und um wen ich mich kümmere, und ab sofort schweige ich nicht mehr, sondern vertrete meinen Standpunkt. Und während wir uns auf der Timeline wieder in Richtung Gegenwart bewegten, schauten wir noch einmal gemeinsam auf die Stationen, an denen der Kloß im Hals vorher besonders prägnant gewesen war. Und siehe da, die Zähne hatten ihre Wucht verloren. In der Situation mit der Schwiegermutter hätte sie heute im Vorfeld klar gesagt, dass sie die ersten 2 Wochen nach der Geburt mit ihrem Mann und dem Baby alleine verbringen möchte. Dem Chef hätte sie klar kommuniziert, dass sie das Sonderprojekt gern übernimmt, aber nur, wenn ihre Aufgaben entsprechend priorisiert werden. Denn sie kann schließlich nicht alles gleichzeitig leisten. Zum Abschluss machten wir dann einen Future Pace. Das ist der letzte Schritt in jedem NLP-Veränderungsformat, also die Vorstellung einer zukünftigen, ähnlich gelagerten Situation. Paula stellte sich vor, wie sie, ruhig, freundlich, aber bestimmt, zu ihrem Chef sagt, ich übernehme die Aufgabe gerne, aber wir sollten gemeinsam schauen, welche Projekte dann warten müssen oder ganz entfallen. Als sie sich von der Timeline löste, strahlte sie. Wow, sagte sie, jetzt bin ich richtig gespannt, wie es weitergeht. 2 Wochen später habe ich sie wieder im Coaching gesehen und sie erzählte, dass es ihr inzwischen viel, viel besser gelingt, ihre Grenzen zu kommunizieren, nicht mehr alles zu übernehmen und auch andere mal in die Verantwortung zu lassen. Und das ist für mich eben immer der allermega schönste Erfolg, wenn sich nicht nur die innere Einstellung wandelt, das brauchen wir immer als Voraussetzung, sondern eben auch das Leben. Für mich ist Coaching immer nur dann richtig wirklich erfolgreich, wenn es auch wirklich im Leben in verändertem Verhalten ankommt. Und vielleicht hast du jetzt ja beim Zuhören bemerkt, dass auch in dir noch alte Aufträge wirken, dass du manchmal mehr leistest, als dir gut tut, dass du Ja sagst, obwohl dein Körper längst Nein schreit, dass du Verantwortung übernimmst, die eben nicht dir ist. Und dann habe ich mal 3 Fragen für dich, mit deren Hilfe du das vielleicht etwas konkreter reflektieren kannst. Erstens, was tust du in deinem Leben gerade nur, weil du denkst, du müsstest es tun? Und wie kommst du eigentlich auf die Idee? Und die Frage meine ich gar nicht so, dass du die aus deinem rationalen Wissen heraus beantwortest, sondern mehr aus deinem Kinder-Ich. Welche Konstellation in diesen Situationen erinnert dich an früher? Also was wiederholst du da unbewusst? Eben, das wäre schon die 2. Frage. Inwieweit erinnert dich diese Konstellation an früher? Und was würdest du heute anders machen? Das ist die 3. Frage. Was würdest du heute anders machen, wenn deine Bedürfnisse wirklich zählen würden? Das sind die 3 Reflexionsfragen, die den Einstieg aus dem Ausstieg aus der Parentifizierung häufig einleiten. Ich wünsche dir damit sehr, sehr gute Erkenntnisse. Und wenn du bereits Coach bist und mit dem systemischen Reimprint arbeiten möchtest, möchte ich dir auch noch eine Handreichung mitzugeben, denn es lohnt sich wirklich, den Reimprint in die eigene Toolbox aufzunehmen, auch wenn er durchaus ein sehr anspruchsvolles Coaching-Format ist. Also wichtig ist es darauf zu achten, erstens, dass du wirklich stabilen Rapport zu deiner Klientin, zu deinem Klienten hast und zweitens, dass deine Klientin über genug Ressourcen verfügt, um in die Vergangenheit zurückzugehen, weil sonst das Unbewusste sich nicht öffnet und die frühkindlichen Erinnerungen gar nicht freigibt. Und deswegen empfiehlt es sich meist nicht, den Reimprint zu Beginn eines Coaching-Prozesses einzusetzen. Es ist vielmehr hilfreich, zunächst die Ressourcen der Klienten zu stärken, insbesondere die Selbstwirksamkeit sowie den stabilen Zugang zu den eigenen Ressourcen und die gesteuerte Dissoziationsfähigkeit. Dass man diese Tools können sollte als Klient, bevor man dann mal durch den Reimprint geführt wird, das ist auch der Grund, warum ich den systemischen Reimprint erst am Ende meiner systemischen NLP-Practitioner-Ausbildung unterrichte, weil er eben sowohl auf der Seite der Coaches wie auch auf der Seite der Klienten einiges an Skills und Ressourcen erfordert. Wenn du bereits mit dem Reimprint arbeitest, dann teile sehr, sehr gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt darauf, davon zu hören. Wenn du Fragen hast, lass sie mich auch gerne wissen. Beantworte ich sehr, sehr gerne. Das komplette Transkript, wenn du auch nochmal was in Ruhe nachlesen möchtest, findest du auf meinem Blog unter www.wildwechsel-nlp.biz. Und wie gesagt, wenn du beim Hören das Gefühl hattest, Mensch, da nehme ich jetzt was Wertvolles für mich mit, ein Aha, ein inneres Nicken, ein Wiedererkennen, dann abonniere unbedingt den Wildcast, wenn du es nicht schon längst getan hast, so verpasst du dann keine Folge mehr. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich riesig über 5 Sterne bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Das hilft nicht nur mir, sondern eben auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und wenn dich das Thema Parentifizierung und systemischer Reimprint tiefer interessiert, dann lege ich dir mein NLP-Lehrbuch ans Herz, das große Handbuch für den systemischen NLP-Lehrbuch. Practitioner und Coach. Findest du bei Amazon, wird innerhalb von 2 Tagen zu dir geliefert. Und natürlich das als letzter Hinweis, wenn du selber lernen möchtest, wie du dich aus alten Mustern befreist, sei es eben für dich persönlich oder als Einstieg ins professionelle Coaching, dann schau dir unbedingt meine systemische NLP-Practitioner-Ausbildung an. Wir starten im September mit dem NLP-Kompakt-Practitioner und im November mit dem NLP-Wochenend-Practitioner. Und ich verspreche dir, es wird transformierend. Und was erwartet dich in der nächsten Wildcast-Episode? Da nehme ich dich mit, wie ein Klient seine Angst vorm Fliegen überwindet und so endlich gemeinsam mit seinem Mann den lang ersehnten Traumurlaub antreten kann. Da arbeiten wir mit einem der bekanntesten NLP-Formate, nämlich mit dem sogenannten Fast-Phobia-Format, also mit dem schnellen Phobie-Format. Das ist ein ganz wunderbares Format, um eben Phobien vor Ängsten aller Art, also vor Phobien aller Art, vor dem Fliegen, vor Spinnen, vor Tauben, vor Höhe, vor Kellern, was auch immer zu überwinden. Wenn du dich da wiedererkennst, hör gerne rein. Wenn du jemanden kennst, der eine echte Phobie hat, empfehle sie ihm weiter. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen hören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss, deine Susanne.